Also ich kann Christentum gar nicht anders als emanzipatorisch denken. Also wenn ich vom Anfang der Bibel bis zum Ende und auch die gesamte Kirchengeschichte anschaue, wenn ich sehe, wo ich glaube, dass Gott was getan hat, dann geht es da immer darum, dass Menschen freier werden. Also zur Freiheit hat Christus uns befreit. Es gibt halt einfach unterschiedliche Kulturräume und auf allen sollte Religion stattfinden. Und manche davon sind digital, manche sind analog und alle müssen dann auch nach den jeweiligen Spielregeln dieser Kulturräume dann eben bespielt werden und nicht nach denen der anderen. Ich glaube, dass in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, Netzwerke die Möglichkeit sind, wie wir uns gemeinsam unterstützen können und gemeinsam auch Gesellschaft und auch Kirche voranbringen und entwickeln können.
Hallo und guten Tag.
Hallo.
Das hier ist der Yid Podcast, der Podcast für Glaube und Social Media und digitale Kirche. Mein Name ist Claudius Gregert und zu Gast ist diesmal Lisa Quarch. Lisa ist katholische Theologin und arbeitet als Pastoralreferentin in der St. Mariengemeinde in Frankfurt-Bockenheim. Und als Social Media Nerd ist sie Mitglied im ökumenischen Kollektiv Faith Power und damit übrigens auch im Yid-Netzwerk. Willkommen im Yid-Podcast, Lisa, ich freue mich.
Ich freue mich auch richtig.
Wie schön. Pass auf, los geht's eigentlich bei uns immer mit einer geliebt gefürchteten Rubrik, durch die unsere Gäste so ein bisschen persönlicher vorgestellt werden sollen, zusätzlich zum beruflich-professionellen, nämlich unserer Schnellfragerunde. 7 Fragen, jedes Mal ganz frisch und neu ausgedacht, zum spontan beantworten. Wärst du bereit?
Ich bin bereit.
Cool. Achtung, geht los. Frage Nummer 1. Wenn du so aufs Jahr schaust, welches ist dein Lieblingsfest?
Ostern.
Fuerteventura oder Föhr?
Und ich war noch auf keinem von beiden, dann Fuerteventura. Klingt schön.
Ist wärmer, ne?
Ja.
Tatort oder CSI?
CSI, aber am liebsten gar keine Krimis.
Okay. Welches war die schönste Kirche, in der du je warst?
Der Aachener Dom.
Mhm. Was hat dich zuletzt so richtig frustriert?
Heute tatsächlich, dass als in dem Moment, wo ich das Haus verlassen wollte, es angefangen hat, ein Schneeregen auf mich runterzuprasseln.
Das ist echt so ein bisschen Murphys Gesetz, oder?
Ja.
Okay. Ja, wir sind schon bei Frage 6. Wen würdest du eher mit in den Urlaub nehmen, wenn du müsstest? Christian Lindner oder Mario Barth?
Christian Lindner.
Mhm. 7. und letztens, welches war dein schönstes Weihnachtsgeschenk jemals?
Schwierig. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk jemals. Jetzt fällt mir natürlich gerade absolut nichts ein, was ich jemals zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe mal als Kind mir sehr so eine Wii-Spielkonsole gewünscht. Und die habe ich dann auch bekommen und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Oh, cool.
Ja.
Ich habe mir immer ein BMX-Rad gewünscht als Kind,
wo man
so Tricks machen kann. Und ich habe das nie bekommen. Und das
oh nein.
Meine Eltern meinten immer, man muss doch ein gescheites Fahrrad haben.
Ja, gut.
Ach ja, okay, das war's schon. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt kommt so eine typische Talkshow-Einstiegsfrage. Lisa, du bist nicht nur mit Faith Power im Yid-Netzwerk, sondern auch in unserem Schwesternetzwerk Ruach Jetzt.
Yes.
Da wirst du auf der Website mit diesem Satz zitiert. Gott lässt sich überall finden. Ich suche sie auf der Straße, Spotify und Instagram und finde immer wieder was Neues. Wo hast du sie zuletzt gefunden, beziehungsweise was hast du Neues gefunden?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich wusste jetzt, ich war jetzt gespannt, was auf dieser Website drauf stand, weil ich glaube, das ist schon eine ganze Zeit lang her.
Ja, ja.
Aber es ist, finde ich, immer noch ein richtig, richtig schöner Satz.
Ja.
Und der Satz ist auf jeden Fall auch immer noch wahr für mich. Ich finde auf jeden Fall Gott immer noch an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten. Wenn ich jetzt tatsächlich so ganz spontan darüber nachdenke, der Satz kommt ja daher, dass ich glaube, dass sich Gott tatsächlich überall finden lässt und besonders eben auch da, wo andere Menschen sind, aber auch in der Stille da, wo ich einfach bin und mich mit Gott verbunden fühle. Und ich eben glaube, dass ich tatsächlich von jedem Menschen auch was Neues über Gott lernen kann. Und wenn ich das wirklich glaube, dann denke ich einfach mal an meinen Tag gestern. Ich war gestern auf einer Konferenz, wo es um Kirchenentwicklung ging. Und habe mich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten dann natürlich auch so über Kirchenentwicklung unterhalten, was man da eben so macht. Und würde sagen, da habe ich nochmal gelernt, dass ich so einen Blick auf Kirchenentwicklung habe und auch, wie ich mir Kirche vorstelle, wo ich an vielen Orten irgendwie auch glaube, dass das ein guter Blick darauf ist, aber dass es auch immer wieder nochmal ganz, ganz andere Perspektiven gibt, die sich auch lohnen, immer wieder anzuhören. Also, dass ich irgendwie nochmal so daran erinnert worden bin, dass Gott und auch eben dann, wie die Kirche werden kann, wirklich auch immer ganz anders ist, als ich das vielleicht mir gerade vorstelle.
Spannend, ja. Ja.
Ist jetzt nicht so ganz Konkretes, aber ist ja auch schwer, was ganz Konkretes
zu sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja in dem Fall auch echt eine Herausforderung.
Ja.
Ja. Ich habe ja gerade gesagt, das ist eine Talkshow-Einstiegsfrage. Wären wir jetzt in der NDR-Talkshow zum Beispiel, würde als nächstes die Frage kommen, Frau Quarch, Sie als junger Mensch engagieren sich in der katholischen Kirche? Damit sind Sie ja doch wohl eher eine Ausnahme. Warum tun Sie das trotzdem? Jetzt sind wir aber nicht in der NDR-Talkshow. Ich will die Frage aber trotzdem nicht ganz verwerfen, ja, sondern vielleicht ein bisschen umformulieren. Magst du mal ein bisschen erzählen, welche Geschichte du mit der Kirche und vielleicht auch mit deinem Glauben hast?
Ja, total gerne. Also ich bin in einem ökumenischen Elternhaus aufgewachsen. Also mein Vater ist evangelisch, meine Mutter ist katholisch und ich habe die evangelische Kirche auch immer gut kennengelernt. Ich bin dann katholisch getauft worden, aber war auch immer in evangelischen Gottesdiensten und mein Vater war auch ganz lange in der Landessynode. Das heißt, ich habe auch viel immer wieder so zu Hause einfach auch mitbekommen, wie ist eigentlich die Struktur in der evangelischen Kirche. Meine Mutter war sehr engagiert auch in der katholischen Kirche und da habe ich auch viel von mitbekommen. Und ich fand es immer schon beides mega schön. Also ich habe mich an beiden Orten auch immer wieder zu Hause gefühlt. Hab dann aber so für mich irgendwann so, ich würde sagen so mit 13, 14, 15 oder so, immer wieder gemerkt, dass ich aber nicht so richtig einen Ort habe, wo ich merke, dass ich so richtig meine Spiritualität leben kann. Also ich habe mich in Gottesdiensten nicht so richtig wohl gefühlt. Also ich fand es jetzt auch nicht irgendwie schlimm oder so, aber ich hatte immer so das Gefühl, ja, so richtig viel passiert dann auch nicht bei mir. Aber ohne, dass ich gesagt habe, so, aber das ist für mich der Schluss, dass ich einfach gar nicht mehr an Gott glaube, sondern eher, dass ich so das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie nochmal was ganz anderes.
Hast du so eine klassische Ausbildung, wie man sie als Kind oder Jugendliche in die, jeweils den beiden Konfessionen bekommt? Also Firmung, Firmunterricht, Konfirmation, Konfi-Unterricht, irgendwie sowas in diese Richtung gemacht?
Also oder? Ich bin, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade von erzählt hatte, bin ich zuerst Kommunion gegangen. Das ist ja in der katholischen Kirche in der dritten Klasse.
Das ist schon früh, ja, genau.
Genau, und das habe ich gemacht. Zum Firmung bin ich noch nicht gegangen. Das wäre zwar das Alter gewesen, wo Firmung da noch dran gewesen war, aber da wollte ich tatsächlich nicht, weil ich eben einfach nicht das Gefühl hatte, dass mir der Firmkurs irgendwie in der Gemeinde, in der ich da gewohnt habe, mir hätte viel geben können. Und da habe ich dann, war dann eher so auch nochmal auf der Suche nach anderen Sachen. Und das habe ich dann auch gefunden. Ich war dann in einer Jugendkirche in Aachen, Kafarnaum heißt sie. Das war eine Hauskirche, also es war kein Kirchengebäude, sondern wirklich einfach eine Wohnung, in der sich aber Jugendliche und junge Erwachsene getroffen haben und gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben und aber auch so ein bisschen das Leben miteinander geteilt haben. Also wir hatten dann auch Schlüssel zu der Wohnung und ich war da dann oft auch in Freistunden und habe da irgendwie auch so meine Wochenenden viel verbracht und habe da dann so einen Ort gefunden, wo ich erstmal mit Gleichaltrigen ganz viel über meinen Glauben einfach sprechen konnte. Und auch Gottesdienstformate gefunden habe, wo ich gemerkt habe, so da entsteht jetzt gerade eine eigene Spiritualität von mir. Das war für mich am Anfang ganz stark so eine Taizé-Spiritualität, also sowas, was so aus ganz vielen so ganz ruhigen Gebeten und Musik und ohne viel so Gelaber zwischendurch und so entsteht und wo ich da so gemerkt habe, okay, das gibt mir Raum, um mich Gott anzunähern und dann auch über meinen Glauben sprechen zu können, über die Erfahrungen, die ich da habe. Und da habe ich dann immer mehr an so eine eigene Spiritualität gefunden und gemerkt, okay, ich kann da wirklich auch eine Gottesbeziehung aufbauen. Und da bin ich dann auch Menschen begegnet, die auch katholische Theologie studiert haben. Dies war eine Jugendkirche, die ökumenisch aufgestellt war, aber die sozusagen finanziert war von der katholischen Kirche. Und das hieß, da hat auch ein Pastoralreferent gearbeitet mit einer halben Stelle. Und ich habe mit dem damals auch so ein Berufsbild kennengelernt, wie ich mir damals auch schon hätte vorstellen können, eben auch meinen Beruf zu leben und eben jemanden, wo ich gemerkt habe, okay, so wie er das Studium auch beschreibt, wie er davon erzählt, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Und dann habe ich irgendwie auch gerade Abi gemacht und hatte Rallye auch im Abi und habe irgendwie auch gemerkt, okay, mir macht auch so ein bisschen dieses wissenschaftliche Nachdenken über Religion und Glaube Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann studiere ich doch jetzt katholische Theologie und probiere das mal aus für mich. Ich hatte aber auch während des ganzen Studiums und auch immer wieder auch so die Offenheit, dass ich mir auch erlauben wollte, mir vorzustellen, dass wenn ich merke, dass die katholische Theologie doch nicht für mich passt, ich auch evangelisch werden kann. Und habe das auch immer wieder durchdacht. Ich meine, weiß ich natürlich, ich meine, wie du mir jetzt diese Frage stellst und diese Talkshow-Frage, dauernd werde ich das gefragt. Du bist eine junge Frau, du bist Feministin, warum zur Hölle?
Genau.
Also warum bist du nicht einfach evangelisch? Und ich habe mir deswegen diese Frage auch immer wieder gestellt, aber ich habe im Studium dann immer wieder stark gemerkt, dass ich zwar mega gerne ökumenisch arbeite, so, ne? Ich habe ein ökumenisches Projekt, ich arbeite super viel, auch in der Gemeinde, Gemeinde, überkonfessionell zusammen mit ganz vielen unterschiedlichen Konfessionen, aber dass so meine spirituelle Heimat die katholische Spiritualität ist und auch die katholische Theologie, weil es da ganz viel gibt, was mich daran anzieht, an der Frömmigkeit, an der Spiritualität, die Sakramente, aber auch an der Theologie. Also was für mich immer wieder so ein wichtiger Punkt ist, den ich in der katholischen Theologie kennengelernt habe, ist, dass die Bibel eben ein Fundament des Glaubens ist, aber nicht das einzige, sondern dass es eben auch noch andere so Erkenntnisorte über Gott gibt, Orte, an denen sich Gott offenbart hat. Und das ist für mich eben auch ein großer Teil meines Glaubens, dass ich die Bibel zwar ein Ort ist, wo ich glaube, dass Gott sich offenbart hat, aber es eben auch noch andere Orte gibt.
Ah, spannend.
Ja. Und das war so für mich irgendwie dann immer wieder, wo ich gemerkt habe, am Ende zieht es mich in die katholische Kirche auch rein, um da zu arbeiten, weil die katholische Theologie und die katholische Spiritualität einfach meine Heimat ist. Trotz allem.
Und hast du das dann schon mit einer Vorstellung von einem Berufsbild studiert, wenn du sagtest, du hast da schon mal einen Pastoralreferenten kennengelernt? Spoiler, du bist ja Pastoralreferentin.
Genau, ich bin ja Pastoralreferentin geworden. also ich habe nicht mit dem Studium angefangen und habe gesagt, ich will auf jeden Fall Pastoralreferentin werden. Da gab es einige auch im Studium, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Aber ich hätte mir auch andere Sachen vorstellen können. Ich kann mir auch immer noch andere Sachen vorstellen. Also frag mich, ich würde jetzt niemals sagen, ich bleibe auf jeden Fall für den Rest meines Lebens Pastoralreferentin. Ich weiß ja gar nicht, wie die Kirche in 5 Jahren aussieht. Keine Ahnung. Ja, also deswegen, das weiß ich nicht. Im Moment ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich, aber es kann sich auf jeden Fall nochmal ändern auch. Also ich hätte mir auch total gut vorstellen können, irgendwie in die Wissenschaft zu gehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, eher so in Richtung Journalismus zu gehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, so in die Richtung so weltkirchliche Arbeit zu gehen. Also zum Beispiel zum Miserior oder irgendwie sowas, so zum Brot für die Welt. Sowas hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums gemerkt, ja, jetzt so nach dem Studium, das, was ich jetzt als erstes machen möchte, war schon dann die Ausbildung zur Pastoralreferentin. Das ist ja ein bisschen wie der Vikariatskurs, also der Pastoralkurs heißt das bei uns. Das ist eigentlich genau gleich aufgebaut. Also wir haben am Ende eine zweite Dienstprüfung und haben eben alles Mögliche an Ausbildung, haben auch die Schulausbildung und sind aber eben auch schon in der Gemeinde und haben Prüfungen zwischendurch und so. Also eigentlich genau wie das Vikariat.
Ja, eben wollte gerade sagen, das klingt so in der Pfarramtsausbildung.
Ja, genau, so ist es auch. Ja.
Und dann muss ich dich ganz kurz unterbrechen, dann hilf mir doch mal weiter. Die Frage habe ich mir ohnehin aufgeschrieben. Ich als ewiger Protestant kenne diesen Begriff Pastoralreferent natürlich nicht. Ja. Was ist dann das ungefähr für ein Aufgabenportfolio oder für ein Tätigkeitsfeld? Ist das so mit, was beim Evangelischen oft DiakonInnen genannt wird, vergleichbar?
Nein, eigentlich nicht. Nee. Also es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Also ich bin ja auch mit 50% in der Gemeinde und mit den anderen 50% mache ich ja Social Media. Also das ist ja auch Teil meiner Stelle. Und was wir, wenn wir klassisch in der Gemeinde sind, was wir da machen, ist, also ich leite zum Beispiel den Filmkurs, wir bereiten auch auf Taufen vor, wir taufen halt nicht, aber wir bereiten auf die Taufe vor.
Okay.
Wir machen das Krippenspiel, wir sind Ortsansprecher für die Gemeinden. Also wir machen eigentlich alles, was Priester machen, außer die Sakramente. Also es ist sehr vergleichbar auch mit dem, was eine evangelische Pfarrerin macht, so, außer halt im Abendmahl vorzustehen. Also die Aufgabenverteilung, wir beerdigen auch, also wir machen eigentlich also es ist wirklich alles außer die Sakramente spenden, also was dann ja die Eucharistie, also dem Abendmahl vorstehen, die Beichte abnehmen ist und taufen und es gibt noch ein paar andere, aber in der klassischen der Gemeinde sind das ja so die am häufigsten vorkommen. Und wir machen das alles. Also wir machen eigentlich genau das Gleiche wie die Priester, außer die Sakramente spenden.
Ja. Hochzeit ist auch ein Sakrament im Katholischen.
Ja, Hochzeit ist auch ein Sakrament im Katholischen, genau. Ja, genau. Aber es gibt auch genauso, wie es eben auch Pfarrerinnen im Gefängnis gibt, gibt es auch Pastoralreferenten, die im Gefängnis arbeiten, im Krankenhaus arbeiten.
Verstehe.
Also so ist es eigentlich sehr ähnlich so vom Berufsbild. Und jetzt eben zum Beispiel auch eine, die Social Media macht.
Ja.
Und genau, also wir machen das alles, was so anfällt in der Kirche eben. Ja, genau.
Cool. Also das war so ein bisschen Kurzabriss deiner Geschichte mit der Kirche. Wie würdest du denn dein Verhältnis aktuell oder heute zur katholischen Kirche beschreiben? Also was macht sie für dich aus? Was prägt dein Verhältnis zur katholischen Kirche? Der Papst wahrscheinlich weniger oder auch?
Ich bin ihm jetzt noch nie begegnet. Also der Papst ist jetzt kein Punkt, der jetzt in meinem Glaubensleben oder auch so in meinem Alltag irgendwie eine große Rolle spielt. Gibt es bestimmt auch Katholiken, die das anders sagen würden, aber es ist bei mir auf jeden Fall so. Und also erstmal ist ja mein Verhältnis auch ein Anstellungsverhältnis. Also ich bin das ist mein Arbeitgeber, so das Bistum Limburg, also ja nicht die ganze katholische Kirche, sondern das Bistum Limburg. Und ein Arbeitgeber, mit dem ich sehr zufrieden bin, also wo ich arbeiten kann, was ich gerne möchte, den ich als unterstützend wahrnehme. Und gleichzeitig ist es eben meine spirituelle Heimat auch. Und aber eben natürlich auch eine weltweite Organisation, an die ich natürlich auch große Kritikpunkte habe. Also es ist immer was Ambivalentes auch. Also es ist natürlich ein System, in dem ganz viel Diskriminierung stattfindet, in dem Frauen diskriminiert werden, in dem queere Personen diskriminiert werden, von den Strukturen ich habe das Glück, ich weiß, dass andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich habe das Glück, dass ich es tatsächlich erlebt habe, eigentlich immer nur von den Strukturen und nicht von den Menschen, die mir begegnet sind.
Ja.
Sondern ich eigentlich so gut wie immer, außer mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen, aber im Studium, in meiner Kindheit, dann auch in der Arbeit, dann in der Arbeitswelt, eigentlich immer mit Menschen zu tun hatte, die meine Art, mein Blick auf Glaube und Christentum vielleicht nicht immer alles hundertprozentig geteilt haben, aber unterstützt haben und gut stehen lassen konnten. Und wir ganz viel progressiven Menschen in der katholischen Kirche begegnen würden, die genau wie ich auch zu vielen Dingen eine kritische Haltung haben, die aber sagen, aber wir sind trotzdem Teil der katholischen Kirche und wir sind Katholikinnen und wir leben unseren Glauben und wir wollen auch katholisch bleiben und wir wollen uns davon jetzt nicht loslösen, aber wir haben halt eben trotzdem eine kritische Haltung, die aber auch bleiben muss, um eben auch immer wieder auf die strukturellen Schwierigkeiten hinzuweisen.
Ja, das ist ja im Prinzip auch gut so, wenn man sich mit einer Institution identifiziert, dann geht es ja gar nicht anders, als im Prinzip kritisch auf sie einzuwirken, auch immer kritisch begleitend.
Ja.
Nur noch mal kurz wegen des Papstes, das interessiert mich tatsächlich jetzt auch aus einer Außenperspektive, also nicht katholischen Menschen. Wie siehst du denn eigentlich diesen aktuellen Papst Franziskus? Ist das denn eigentlich so ein besonderer Papst, wie oft ich aus den Medien entnehme, sage ich mal?
Ja, es ist halt immer die Frage, was besonders heißt. Ne? Ja. Also Franziskus ist in vielen Punkten anders, als Benedikt das war. Und deswegen war so der Kontrast erstmal da. Und er hat manchen Dingen, die so ganz traditionelles Papsttum so ein bisschen ausmachen, hat er nach außen so ein bisschen gebrochen. Also zum Beispiel, dass er gesagt hat, er möchte woanders wohnen, als das so klassisch vorgesehen ist. Und er möchte nicht diese roten Schuhe anhaben, die Benedikt gemacht hat und so. Also das sind mehr so ein bisschen so symbolische Sachen, wo er gesagt hat, damit fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Das möchte ich nicht. Also deswegen ist er natürlich sowas, was auffällt. In manchen Punkten schätze ich ihn sehr. Er ist sich darüber bewusst, dass wir in einer Klimakatastrophe leben. Er hat eine kritische Haltung zum Kapitalismus. Er nimmt einen großen Schwerpunkt darauf, dass die Kirche also ganz stark eine Solidarität gegenüber Benachteiligten haben muss. Also ich schätze ihn in vielen Punkten sehr, wo ich auch finde, da hat er im Gegensatz auch nochmal zu den Päpsten vorher gute Schwerpunkte gelegt. Gleichzeitig ist es in moraltheologischen Themen, die mir durchaus auch wichtig sind, ein sehr konservativer Papst.
Ah, ja.
Ein Papst, der furchtbare Sachen über Frauen sagt.
Aha.
Ein Papst, der wirklich ein sehr konservatives Familienbild hat, der ein konservatives Frauenbild hat, der ein konservatives Sexualverständnis hat, wo ich sehr oft schon gedacht habe, komm, sei doch einfach ruhig. Das muss jetzt wirklich alles nicht sein. Ja. Das ist, behalte es doch einfach für dich, diese Sachen, die du da irgendwie denkst. Wo man manchmal sich fragt, hat er schon mal sich länger mit einer Frau unterhalten? So, ist es schon mal passiert irgendwie? Hat er keine Freundinnen, die ihm sagen zwischendurch mal,
denk noch mal kurz
was
nach.
Geht bei dir eigentlich?
Ja.
Und das ist sowas, wo ich ihn gar nicht beschätze. Aber es ist, ist halt immer noch der Papst. So, ne? Also es ist, also ja, ist es halt auch, also was sehr Ambivalentes, aber es ist halt auch so, der Papst spielt ja halt auch weder in meinem Glaubensleben noch in meinem Berufsleben wirklich eine Rolle.
Ja,
also das ist halt auch so, also ich bin jetzt überhaupt nicht grundsätzlich gegen das Papstamt oder so. Ich schätze das sehr, dass die katholische Kirche eine weltweite Organisation auch ist und glaube, da braucht es auch eine Repräsentation von. Ich glaube, da könnte man noch mal einiges dran verändern auch so, aber grundsätzlich finde ich, ist es nichts Schlechtes. Aber es ist trotzdem was so, was einfach so in meinem Leben einfach keine Rolle spielt, so. Außer, dass ich natürlich die Texte lese, die er schreibt und die Texte, die ich gut finde, denke ich mir, okay, kann ich für meine Argumentation auch benutzen und die Texte, die ich nicht gut finde, die lese ich dann halt auch nicht nochmal.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du sagst, er hat wieder was wirklich Furchtbares geäußert, dass du sagst, es wäre für dich ein Anlass, als dass er dein oberster Repräsentant ist, der katholischen Kirche den Rücken zu kehren.
Nee, ist es für mich nicht. Also weil es, also das Verhältnis zur katholischen Kirche, also gerade in diesen Strukturen ist es halt was Ambivalentes und das wird es auch beim nächsten Papst bleiben, ganz egal wer das wird. So, da brauchen wir uns, glaube ich, alles nichts vorzumachen. Der wird auch gute Sachen sagen, auch Benedikt hat gute Sachen gesagt. Der nächste Papst wird auch gute Sachen sagen und wird auch nicht so gute Sachen sagen. So ist es halt. Sind halt Menschen.
Gab es denn schon mal was, wo du gesagt hättest oder gesagt hast, das war für mich ein Anlass, wo ich hart drüber nachdenken musste? Also mal ein Beispiel zu nennen, bei vielen evangelischen ChristInnen war das spätestens jetzt mit der Veröffentlichung der Forumstudie nochmal so ein Knackpunkt, wo sie gesagt haben, ist das noch meine Kirche, wenn ich jetzt so viel schwarz auf weiß sehe und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. So, gab es bei dir so Punkte, wo du gesagt hast, ich bin echt hart am Überlegen, ob ich dabei bleibe?
Auf jeden Fall immer wieder. Also es gab jetzt nicht so den einen. Also ich meine, dass die Vorfälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche publik gemacht wurden, ist ja schon so lange her, dass ich bin damit ja sozusagen aufgewachsen. Also es war für mich also ich kann mich gar nicht an so einen Moment erinnern, wo mir das auf einmal klar wurde, sondern das war leider einfach, war mir einfach klar. Und es gab immer wieder Momente, wo Dinge passiert sind, wo Lehramtsschreiben kam und so, wo ich gedacht habe, oh, ist das irgendwie, ist, also, ist es, möchte ich das wirklich so? Also möchte ich auch ja die Organisation ja auch durch meine Arbeit unterstützen, was ich ja mache, ja. So. Ich habe mir die Frage immer wieder gestellt und ich bin aber, wie man sieht, bisher immer zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, also erstmal eine Organisation, die sich grundlegend verändert, braucht, glaube ich, sowohl Menschen, die gehen, als auch Menschen, die bleiben, weil es braucht einerseits Menschen, die gehen, um Druck auszulösen, aber es braucht eben auch Menschen, die bleiben, um Dinge zu verändern. Und es ist halt einfach meine Spiritualität, es ist meine Kirche und da möchte ich mich auch nicht vertreiben lassen und auch nicht all die anderen Menschen, denen ich begegne, wo ich das Gefühl habe, es sind sehr, sehr viele, die eben genau wie ich auch gerne Veränderungen wollen oder die eben eine kritische Haltung zu vielen Punkten haben. Wir bleiben halt einfach in der Kirche und leben unseren Glauben da weiterhin drin. Und ich will aber eben auch nicht sagen, dass, keine Ahnung, es können immer natürlich auch Dinge passieren, wo sich Dinge nochmal ändern. Ja, aber so ist logisch. Das einfach, so ist das jetzt meine Haltung dazu.
Ja, ja. Wie sehr nerven dich dann, nenn das mal Klischees, vielleicht über junge Menschen, die sich in der katholischen Kirche engagieren? Mir kommt da so eine Sache in den Sinn, du warst beim Worldwide Wohnzimmer Quiz-Duell-Format zu Gast. Ja, also
das war lustig.
Wer weiß mehr heißt dieses Format. Und die Headline war Pornodarstellerin gegen Katholikin. Das ist doch irgendwie ein merkwürdiger Gegensatz. Oder wie gehst du mit sowas um?
Ich fand's schon auch witzig. Also es hat großen Spaß gemacht.
Na klar, ja.
Ja, also ich meine, es ist, also gerade bei sowas bin ich ehrlich gesagt total entspannt, weil ich meine, es sind hier die Jungs von Worldwide Wohnzimmer, die sind ja völlig, also ich fand das dann auch super interessant von denen, auch ihre Haltung zur katholischen Kirche, also generell zur Kirche und so zu hören, wo dann auch mehr da war, als ich gedacht hätte. Ja. Aber ist natürlich, die ganzen Formate haben ja gar nichts mit Religion und so zu tun. Und da finde ich, ist auch okay, wenn man so mit Klischees spielt. Ich meine, ich mache ja auch TikTok und ich weiß, man muss mit Klischees spielen und man muss auch mit Provokation spielen, weil sonst funktioniert das halt alles nicht so. Ne? Gehört auch ein bisschen dazu. Das nervt mich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich hatte eher gesagt, was für mich halt nicht gehen würde, wäre Katholikin gegen Feministin. Weil sowas kann auch immer passieren.
Ja, ja,
so, ne?
Ja, ja.
Da habe ich gesagt, das geht für mich halt nicht. Ja. Aber das war zu Glück denen auch direkt ganz und meinten, sie haben schon ein bisschen recherchiert, das wäre ihnen schon auch klar gewesen. Mich nervt tatsächlich eher manchmal so innerkirchliche Dinge. Also gar nicht, ich meine jetzt nicht innerkatholisch, sondern innerhalb des Christentums.
Mhm.
Wo, wenn mir zum Beispiel auch evangelische Mitchristinnen begegnen, wo ich manchmal so das Gefühl habe, es gibt eine große Unwissenheit und ein großes Klischeedenken über Katholizismus und gerade eben über die Menschen, die katholisch sind und aber auch darüber, was eigentlich katholisch sein überhaupt heißt. Und von ganz unterschiedlichen Menschen, auch von Personen, die evangelische Theologie zum Beispiel studiert haben. Und das sind dann eher so Momente, die mir eher wehtun.
Ja.
Weil ich dann irgendwie so merke, okay, es gibt zwar viele Vorurteile, aber wenig Interesse, sich dann so richtig zu informieren. Und wo ich dann als progressive Katholikin da irgendwie sitze und denke, oh, es ist so von Anfang an meines Studiums und alle anderen auch so progressive Katholikinnen, die ich kenne, wir wollen so gerne ökumenisch arbeiten und uns beschäftigen uns auch so viel mit der evangelischen Kirche, weil wir eben gerne ökumenisch arbeiten wollen und wissen natürlich auch bei weitem nicht alles, aber probieren informiert zu sein und das irgendwie auch die unterschiedlichen Berufsbilder zu kennen und so. Und wo ich dann manchmal da sitze und denke, das ist eher sowas, was mir ein bisschen wehtut und so, weil ich manchmal dann da genau weniger
gar nicht wahrgenommen werde.
Genau.
Ne? Also
ja,
es gibt wahrscheinlich das Klischee, wie kann es überhaupt progressive Frauen zumal in der katholischen Kirche geben?
Ja.
Ne? Ja, so.
Ja.
Das steckt ja auch so ein bisschen hinter dieser Frage immer, wie kannst du eigentlich in der katholischen Kirche bleiben als Feministin? Und
ja,
kann ich mir vorstellen. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, du hast deine Abschlussarbeit geschrieben über urbane Orte als Erkenntnisräume. Was hast du denn da genau gemacht bzw. untersucht oder zu welchem Schluss bist du da gekommen? Ich weiß, du warst irgendwie im Bahnhofsviertel.
Ich war im Frankfurter Bahnhofsviertel, ja, genau. Das war lustig. Ja, ich habe genau urbane Räume als theologische Erkenntnisorte und ich habe das so ein bisschen das, was ich auch am Anfang erzählt habe. Ich habe mich so in einer Strömung der Theologie halt da so angeschlossen und da irgendwie relativ viel auch theoretisch nochmal so natürlich zugearbeitet zu der Idee, dass sich eben an ganz unterschiedlichen Orten Dinge über Gott und eben auch Dinge für die Theologie als Wissenschaft, also das war auch irgendwie so ein Hauptpunkt von mir, einfach erfahren und lernen lässt. Und dann habe ich eine Feldstudie gemacht in einer Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel, in der Münchner Straße und habe da eine Woche verbracht. Also ich habe zu Hause geschlafen, aber ich war sonst sehr viel da und habe ein wissenschaftliches Tagebuch darüber geschrieben, über die Zeit, die ich da verbracht habe, und habe das dann ausgewertet. Und ja, es ist immer so ein bisschen schwierig bei so wissenschaftlichen Arbeiten dann diese Frage, und was ist da jetzt bei rausgekommen?
Genau, das auf einen Satz schön.
Aber ich würde sagen, was für mich auf jeden Fall nochmal so ganz entscheidend war, was bei rausgekommen ist, dass es einfach für die Theologie als Wissenschaft super, super wertvoll ist, sich auch soziologischen Methoden und halt auch der Empirie zu bedienen und damit auch zu arbeiten. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Es gibt es auch schon viel, es wird auch immer mehr.
Ja?
Aber das war für mich irgendwie sowas, wo ich nochmal gesagt habe, okay, das war für mich so ein Kernergebnis auch.
Ja, also es ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt, dass man denkt, dass in der Theologie Empirie groß zum Tragen kommt, also dass man da Umfragen, Befragungen, Feldstudien macht, ist jetzt nicht das Erste, was einem einfällt. Von daher spannend, echt. Ja. Jetzt habe ich nach der Geschichte mit deiner Kirche gefragt. Die zweite Geschichte, nach der ich dich fragen will, ist deine Geschichte mit Social Media. Wie bist du dazu gekommen? Also hat sich das entwickelt? Welche Rolle spielen soziale Medien heute für dich, also von damals bis heute?
Also ich bin ja 28, das heißt, ich bin jetzt nicht mit Social Media aufgewachsen, so, ne? Also als ich Kind war, gab es kein Social Media. Mhm. Es gab zwar das Internet, aber jetzt kein Social Media. Aber ich habe natürlich mitbekommen, wie die ersten Social Medias kamen und war direkt dabei. Also
schon,
ich weiß jetzt natürlich nicht ab der ersten Sekunde, aber
Schüler-VZ, Studi-VZ.
Genau, ich war
so.
Schüler-VZ und Studi-VZ nicht, weil ich war ja kein Studi, ich war Schülerin zu
der
Zeit.
Early Adopter.
Und war dann auch bei Facebook schnell und war dann bei Instagram und dann bei Twitter und habe das irgendwie alles, Tumblr natürlich auch, gute Zeit war das, habe das alles mitgenommen und fand das immer alles toll, mir hat das einfach auch Spaß gemacht, da unterwegs zu sein. Ich fand auch schon immer so, auch als Jugendliche fand ich irgendwie Öffentlichkeitsarbeit irgendwie auch interessant, also wie kann man Social Media eben auch nutzen, um vielleicht auch über Themen, die einem wichtig sind, zu sprechen.
Mhm.
Und ich wollte das immer irgendwie gerne machen, weil sich das für mich so natürlich angefühlt hat. Weil wenn ich irgendwie auf Social Media was von meinem Leben zeige, dann gehört mein Glaube und dann eben auch mein Studium einfach auch dazu. Und dann habe ich irgendwann so 2018, 19 oder so mit einem Freund von mir angefangen, einen Podcast zu machen.
Mhm.
Es war mein erster Versuch, so ganz öffentlich über meinen Glauben zu sprechen. Also wir haben uns immer so ein Thema genommen, irgendwas so aus Theologie und Kirche, und haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt so ganz ehrlich darüber sprechen, was das eigentlich für unser Leben bedeutet oder auch nicht bedeutet. Und das kam irgendwie eigentlich auch ganz in Ordnung an. Also es war jetzt keine Millionenhörerschaft, aber es haben Leute gehört und Leute haben uns auch Feedback gegeben. Und hatte ein paar lustige Momente, wo ein paar von meinen Profs das gehört haben und gesagt haben, oh, Frau Quar, ich habe wieder Ihren neuen Podcast gehört.
Ich weiß, es war ja auch schon lange vor dem großen sogenannten Podcast. Also es war schon auch.
Es gab noch gar keinen katholischen Podcast zu der Zeit. Und damit bin ich dann auch ins Ruhr-Jetzt-Netzwerk gekommen.
Mhm.
Wir waren das zweite Projekt, glaube ich, was da mit drin war, also nach dem Gründungsprojekt, und dann gab es einen anderen Podcast, den Wortkollektiv, das war so ein evangelischer Predigt-Podcast, und dann kamen wir da rein und dann ist das Netzwerk so immer größer geworden und wir haben uns irgendwie vernetzt und hier Tobias Sauer hat uns auch total viel unterstützt und irgendwie auch so ein bisschen geholfen, wie man jetzt irgendwie einfach sowas schneidet, wie man einen Podcast auf Spotify stellt, weil der war auf Soundcloud und Sachen. Und dann habe ich da irgendwie immer mehr gemerkt, okay, es gibt auch andere Leute, die das gerne machen wollen, und ich fand es total cool, einfach auch mit anderen im Gespräch darüber zu sein. Ich habe dann auch so ein bisschen angefangen, Instagram so ein bisschen zu nutzen und immer mal so ein paar inhaltliche Posts auch zu schreiben über meinen Glauben. Das kam irgendwie auch eigentlich ganz gut an. Also es haben irgendwie Leute auch kommentiert dann, haben was dazu geschrieben. Und dann war irgendwann Frühjahr 2020 und ein Corona-Lockdown kam.
Ja.
Und dann war ich mit Maike, Ja und Amen und ganz vielen anderen jungen Personen Teil des feministischen Andachtskollektivs. Und das war für mich auf jeden Fall nochmal so ein Moment, wo ich ganz viel gelernt habe über Social Media. Also wo ich ganz viel gelernt habe, wie mache ich eigentlich Videos, wie mache ich Kooperationen. Also weil wir da dann ganz viel angefangen haben, einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gemeinsam Social Media zu machen. Und wir haben so christliche Andachten aus einer feministischen Perspektive erstellt. Und das war für mich sowas, wo ich nochmal gemerkt habe, okay, es gibt da einfach auch die Möglichkeit, mich mit anderen Menschen ganz stark zu verbinden, die ganz ähnliche Themen haben wie ich.
Ja.
Und wo wir dann uns auch einfach gemeinsam begleiten und bestärken können, darüber dann auch neue Zugänge zu finden und auch immer wieder neue Leute kennenzulernen. Und das hat mir total Spaß gemacht. Dann habe ich auch immer mehr nochmal auf meinem eigenen Profil gemacht, habe irgendwie Andachten auch nochmal, also nochmal ganz andere Formate von Andachten bei mir gemacht, habe weiter inhaltliche Posts geschrieben, war bei allen möglichen so an Projekten irgendwie mit dabei. Und dann ging irgendwann meine Ausbildungszeit zu Ende, also der Pastoralkurs, den ich gemacht habe. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich eben auch mit einer halben Stelle im Teil von meiner Arbeitszeit für Social Media einbringen kann. Also die ganzen 50% gehen nicht nur für Content Creation rein, sondern ich mache noch andere Sachen damit. Also ja. Ich mache zum Beispiel auch, dass ich Gemeinden oder auch Abteilungen oder so auch dabei begleite, ihre eigene Social Media Präsenz aufzubauen, da eben Beratung mache. Und
Community Management, immer ein großer Teil.
Und dass ich eben auch in so ein paar Gremien und so Sachen mitarbeite und die Social-Media-Perspektive mit einbringe aus in der Kirche. So.
Ja, genau.
es ist auch wichtig. Und für Content Creation bleibt aber trotzdem auch immer noch ein bisschen Zeit. Und da mache ich das ökumenische Projekt Faith Power, was am Anfang schon mal gefallen ist. Da ist dann auch TikTok dazu gekommen. Ich mache inzwischen sehr, sehr gerne TikTok und mache da so christlich-feministischen Content. Also mein Herz schlägt sehr für TikTok, falls Leute zuhören, die auch gerne TikTok machen wollen, aber nicht wissen, wie, schreibt mir. ich kann mit euch da ein bisschen dran arbeiten, weil es braucht mehr gute christlichen Content auf TikTok.
Oh ja, oh ja.
Und genau, Faith Power ist, wir sind auf Instagram und machen Themen rein, immer zu einem gesellschaftlich relevanten Thema, wie wir hoffen, was aber jetzt kein christliches Thema erstmal ist. Also im Moment machen wir zum Beispiel zum Thema Energie und wir haben auch gemacht zum Thema Körper oder Politik oder Familie, also eher so relativ allgemeine Themen. Und beleuchten die dann aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen christlichen Perspektiven. Also ich teile da Dinge von mir, also ich schreibe Posts, wie ich zu manchen Sachen stehe, bin auch sehr persönlich, erzähle viel von meinem Glauben. Und der Hauptteil des Kanals ist aber, dass ganz, ganz viele andere Personen auch von ihrem Glauben erzählen. Das heißt, dass ich Personen anfrage, ganz, ganz viele unterschiedliche christliche Personen, ob sie etwas zu dem Thema erzählen wollen. Und auch relativ viel inzwischen aus der Community mich auch Leute fragen, ob sie eben was schreiben können dazu.
Ah ja, okay. Das heißt, du bist da eher so eine Host-Funktion.
Genau, also es ist eigentlich eine Plattform. Also ich halte sozusagen den Rahmen und teile Dinge von mir, sodass ich die Community halt auch sicher fühlen kann, auch Dinge von sich zu teilen und begleite eben dann die Personen, die was von sich teilen, erarbeite manchmal auch Texte mit denen, spreche mit denen darüber und wir möchten damit eben dann so abbilden, auch die große Vielfalt des Christentums. Also wenn ich jetzt so das Ziel beschreiben könnte, also warum mache ich das?
Genau.
Egal ob jetzt Instagram oder TikTok, TikTok ist nochmal anders, da bin nur ich zu sehen und mache ich Videos zu eben so progressiv christlichen Themen.
Aber auch als Faith-Power, ne?
Ja, als Faith-Power, genau. Da ist das Ziel, dass ich gerne Menschen dabei helfen möchte, spirituell selbstermächtigt zu sein. Also selbst rauszufinden, was ist eigentlich ihre Spiritualität. Also ich möchte nicht, dass Menschen jetzt irgendwie anfangen, so wie ich zu glauben oder dass Menschen überhaupt zwingend glauben oder so, sondern ich möchte, dass Menschen rausfinden können, wie kann ich meine Spiritualität leben. Und dafür, glaube ich, braucht es auch unterschiedliche Beispiele davon, also dass man einfach auch kennenlernen kann, wie kann Spiritualität aussehen. Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Formen? Wie kann ich da überhaupt Zugänge zu finden? Und da zeigen wir eben diese große Vielfalt im Christentum. Und ich hoffe, dass ich dadurch eben Menschen in einer Form auch damit begleiten kann, dass sie sich vielleicht auch reiben können an dem, was wir da zeigen, an dem, was andere Leute zeigen oder sich davon inspirieren lassen können, um dann immer mehr zu merken, okay, wie kann ich eigentlich meine Spiritualität leben und dann eben selbstbestimmt ihren Glauben oder ihre Spiritualität leben zu können.
Also wie so eine Art Selbstermächtigungskurs in Spiritualität auf Social Media.
Ein bisschen ist es so, genau. Also der Begriff spirituelle Selbstermächtigung kommt nicht von mir, sondern ich habe den zum ersten Mal gelesen bei Doris Reisinger. Doris Reisinger hat ein sehr gutes Buch geschrieben über den spirituellen Missbrauch in der katholischen Kirche und hat da so als Gegenmodell, also so die Frage gestellt, okay, aber was kann man denn dagegen machen, wenn wir glauben, dass Spiritualität an sich was Wertvolles, eine wertvolle Ressource fürs Leben, so. Also dass es Menschen helfen kann, das einfach so auch in ihrem Baukasten fürs Erwachsenenleben und auch für Kinder so in ihrem Baukasten zu haben, wie man einfach gut durchs Leben kommt, dass Spiritualität davon was sein kann, eine gute Ressource, dass wie können wir das denn dann Menschen zugänglich machen, ohne übergriffig zu sein, also ohne eben spirituell missbräuchlich oder übergriffig zu sein. Und da hat sie eben dieses Modell der spirituellen Selbstermächtigung entwickelt, dass man Menschen eben einfach dabei unterstützen kann, zu zeigen, was gibt es alles an unterschiedlichen Formaten, an unterschiedlichen Formen und Herangehensweisen. Und dann aber eben eine Freiheit zu geben, selbst rauszufinden, was ist denn die eigene, das auch selbst auszuprobieren zu können.
Sich da weiterzuentwickeln.
Genau, eben, das ist eben auch was, dass immer wieder Menschen bei uns auf dem Account auch zum ersten Mal diesen Teil ihrer Spiritualität so erzählen und dann eben auch gute Erfahrungen machen können und eben dann auch zu merken, wie fühlt sich das für mich an, auch über meinen Glauben zu sprechen, über einen bestimmten Aspekt meiner Spiritualität oder meiner Glaubens- und Lebensgeschichte und dadurch eben einfach bestärkt werden können.
Also ohne, dass man nach Lehrwerk und Katechismus, genau, und sonst was, ja, vorgeht, ne, ja, sozusagen. Ja, sehr spannend.
Und so auf TikTok ist nochmal auch so ein großer Schwerpunkt da drauf. Da erreiche ich nochmal ein ganzes Stück nochmal jüngere Menschen, also auch so viele Teenager. Und da wird mein Content sehr viel von Leuten konsumiert, die entweder so eine Haltung von progressives Christentum noch gar nicht kennen,
ja,
oder die gar nicht christlich sind oder die nur ein radikalisiertes Christentum kennen.
Ja.
Weil das wird mir über TikTok immer wieder klar, das, was ich ehrlich gesagt manchmal vergesse, wenn ich so in der katholischen, landeskirchlichen Bubble irgendwie so unterwegs bin, wie viele Leute es eigentlich in Deutschland gibt, die nicht wissen, dass es ein progressives Christentum gibt, sondern die glauben, es gibt entweder ein radikalisiertes Christentum oder gar keins.
Ja.
Und die,
ja,
vielleicht auch selbst in christlichen Gemeinden unterwegs sind und so das Gefühl haben, wenn ich jetzt zum Beispiel queer bin oder wenn ich als Frau gerne Theologie studieren möchte oder wenn ich als Frau leiten möchte, wenn ich Sexualität außerhalb der Ehe haben möchte, was auch immer, dass ich das eigentlich nur machen kann, wenn ich Atheistin werde. Ja. Und das gibt es gar nicht so weniger einfach. Ja. Und da ist TikTok einfach eine gute Möglichkeit, um tatsächlich Menschen zu erreichen, für die diese Sicht auf Religiosität tatsächlich was ganz Neues ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sehr spannend. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Faith Power beschreiben müsstest, du hast jetzt beschrieben, was ihr macht mit Faith Power. Ihr macht unter anderem ja auch, glaube ich, einen Podcast.
Ja, und ein Buch bringen wir auch
und
raus.
Genau. Aber was mich nochmal interessieren würde, wie würdest du denn Faith Power jetzt beschreiben? Ist das ein Kollektiv? Ist das eine Stelle des Bistums? Ist das ein...
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig so, ne? Das ist auch auf jeden Fall unsere große Schwäche, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, zu verstehen, was wir da eigentlich machen. Ich finde, man kann es vielleicht auch so als Marke bezeichnen. Es ist kein Bistumsprojekt, weil es gab es schon lange, bevor es im Bistum Limburg war. Es gab es ja auch vor mir. Also das ist ein Projekt, war es damals, würde ich sagen, was am Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum, also an der Uni, entstanden ist. Was als Nachfolge von dem Videowettbewerb 1.31 war. Also das war so ein Projekt, was eben ausprobieren sollte, wie kann Religiosität auf Social Media stattfinden. Und das war da eben finanziert von der Hochschule, also einfach vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung mit so Hiwi-Stellen, die das gemacht haben. Das waren damals auch, glaube ich, alles Freikirchlerinnen. Also zum Beispiel die Debbie, die jetzt beim Hier dabei ist, die war ja auch mal bei Faith Power als Host. Also da waren ganz viele unterschiedliche Hosts auch. Und dann ist das Projekt eben im Moment vom Bistum Limburg finanziert, hauptfinanziert. Das ist aber zum Beispiel auch finanziert vom Innovationsfonds von der EKD, also ist auch ökumenisch finanziert, aber zu einem kleineren Teil vom Innovationsfonds vom Bistum Limburg. Und es ist aber jetzt eben ein Projekt, was dann jetzt vom Bistum Limburg zum Großteil finanziert wird, aber es ist kein Projekt des Bistum Limburgs in dem Sinne.
So, und es gibt auch keinen
Kooperationspartner. Ja.
Genau. Ja. Und es gibt kein komplett feststehendes Team, wo man sagt, das ist ein für alle Mal so, sondern das ist amorph sozusagen.
Genau.
Es ändert sich.
Ja, richtig.
Ja, cool. Genau, und du hast es ja schon angesprochen, was total Spannendes, ein Buch demnächst, Icons, erscheint in Kürze.
Ja.
Was habt ihr da vor oder was kommt da auf uns zu?
Also ich freue mich so, wenn das endlich erscheint. Also es heißt Icons, Glaubensheldinnen, also Heldinnen mit Sternchen aus der Bibel und von heute. Und die Idee ist entstanden aus dem Instagram-Kanal, dass wir uns den Instagram-Kanal angeschaut haben und gesagt haben, da sind so viele coole Texte und wir haben auch ganz lang so Illustrationen von biblischen Figuren gemacht. Und also habe nicht ich gemalt, sondern wir haben die beauftragt zu malen entwickelt, eben mit der Illustratorin zusammen. Und wir haben immer wieder auch so Nachrichten von Rallye-LehrerInnen bekommen, die geschrieben haben, ja, ich würde irgendwie die Illustrationen gerne bei mir in der Schule benutzen und ich würde auch Texte von euch gerne benutzen, könnt ihr mir irgendwie nochmal bessere Dateien zur Verfügung stellen und so. Und dann haben wir immer gedacht, ja, irgendwie wäre es ja auch cool, wenn wir das nochmal gesammelt, irgendwie auch manche von den Texten auch mal sichern würden, weil es ist ja auch so, man weiß ja auch immer nicht, was mit Instagram passiert, so, ne? Also das kann auch ja mal einfach weg sein.
Siehe
so.
Twitter.
Ja, und es gibt auch einfach Accounts, die auch leider einfach auch weg sind. So, ne? Sowas kann einfach leider auch passieren. Und wir wollten irgendwie viel von dieser Arbeit auch einfach gerne mal sichern und haben dann uns reingesetzt und gesagt, okay, überlegen wir uns nochmal, wie so ein Buch aussehen könnte. Das Ziel von Anfang an war zu sagen, das Buch entsteht zwar aus der Idee, auch von dem Gesamtprojekt raus, es muss aber auch alleine funktionieren. Also man muss von dem Projekt sonst gar nichts kennen, um das Buch inspirierend zu finden oder damit zu arbeiten. Und das Buch ist jetzt aufgeteilt in 12 Kapitel. Also die Kapitel ähneln ein bisschen den Themenreihen auf dem Instagram-Kanal. Also es ist auch zum Beispiel das Thema Körper, Intimität, Familie, beziehungslos. Also es ist eher so allgemeine Themen. Und dann startet das mit einer modernen Illustration von einer biblischen Figur und in einer szenischen Erzählung aus der Ich-Perspektive von der Figur und dann die ich geschrieben habe.
Ja, also okay, also genau, ich sagen, und die Figur spricht noch, durch dich sozusagen.
Genau, und noch Anna Sotomiebach, also eine, die früher auch mal Host war bei Faith Power, die hat auch ein paar von den Texten geschrieben. Und dann gibt es eine wissenschaftliche Einordnung von einer Exegetin, also von insgesamt zwei Exegetinnen.
Also theologische, wissenschaftliche Einordnung der Figur.
Der Figur und aber auch dem Thema. So, also kurz, aber natürlich so geschrieben, dass man es gut verstehen kann, wenn man nicht Theologie studiert hat. Also. Und dann gibt es drei Geschichten zu dem Thema von Personen von heute. Also eben auch Glaubensheldinnen. Es sind, genau, es
quasi stellt historisch, biblische und aus der Gegenwart.
Genau, es stellt einfach so einen Rahmen her von, dass eben eine Person aus der Bibel auf das Thema drauf schaut und dann eben drei Personen von heute ihre Geschichte zu dem Thema erzählen. Und es sind teilweise Texte, die schon auf dem Instagram-Kanal sind, die teilweise ein bisschen angepasst wurden, aber es sind auch neue Texte dabei. Aber eben auch so, dass eben einfach eben Menschen ihre Glaubens- und Lebensgeschichte in Bezug auf ein Thema erzählen. Und dann gibt es noch ein kleines Gebet und noch so ein bisschen so Wachen an Einordnung. Also das, ich finde, an diesen Illustrationen ist so spannend, dass in den Illustrationen steckt immer ganz viel von der ganzen Geschichte drin. Also man kann zum Beispiel auch super gut im Rallye-Unterricht damit arbeiten. Also dann sind zum Beispiel auf der Jacke sind Symbole, die in der ganzen Geschichte von der biblischen Figur vorkommen und so. Also so Easter Eggs, würde man heute sagen. Da sind dann auch noch so kleine Erklärungen zu und so. Und ich finde, es ist ein super, super schönes Buch. Es sieht auch super, super schön aus. Also es ist auch ein Coffee-Table-Book. Also man kann es auch sich eigentlich einfach hinlegen, wenn man nur gerne ein schönes Einrichtungsteil haben möchte. Es hat auch einen sehr schönen Farbschnitt und so.
Oh, echt? So ein
Nachthimmel mit Sternen. Wirklich, ich finde es wirklich mega schön.
Ist es ein großformatiges Buch?
Es ist nicht richtig groß.
Also DIN A4 aber schon.
Es ist kleiner als DIN A4. Ja? Es ist ein bisschen kleiner als DIN A4, genau.
Aber Coffee-Table-Größe eigentlich ja richtig so.
Genau, also es ist erst ein schön anzusehendes Buch und es ist aber auch super schön einfach zur persönlichen Inspiration. Also wenn ich mich vielleicht auch mal bei einer längeren Zeit so ein bisschen einfach unterschiedliche Geschichten im Glauben kennenlernen möchte. Und es eignet sich aber auch super gut, um in Gruppen zu arbeiten. Also ich kann es im Rallye-Unterricht nutzen, ich kann das aber auch im Firmenkursen nutzen, in Hauskreisen kann man es auch super gut nutzen, wenn man möchte.
Was weiß ich, ja.
Genau, also man kann damit machen, was man möchte. Man kann es einfach ansehen und die Illustrationen genießen. Oder man kann eben sich inspirieren lassen oder man kann eben auch es für seine Arbeit nutzen oder für damit mit anderen auszutauschen.
Ach, sehr schön. Also alle Infos dazu, jetzt schon mal an dieser Stelle gesagt, gibt's natürlich in den Shownotes bei uns. Was mich jetzt total interessieren würde, GlaubensheldInnen, wie habt ihr diesen Begriff für euch gefasst? Welche Kategorie von Menschen habt ihr darunter gesammelt? Ja. Was waren so die Kriterien?
Für uns sind so GlaubensheldInnen alles Menschen, die eine Geschichte mit ihrem Glauben haben, die sie erzählen wollen. Also ich finde, es ist was Heldenhaftes, wenn Menschen sagen, ich traue mich jetzt, meine Geschichte zu erzählen und die auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und das
Im
ist
Sinne
ja
von
immer
Bekenntnis, oder?
Genau, es ist immer was Mutiges zu sagen, so, weil es sind viele Texte sehr persönlich auch und das ist immer was super Mutiges, einfach zu sagen, egal ob das jetzt Geschichten vom Zweifel sind oder von Hoffnung oder es sind auch Geschichten so übers Ehrenamt, also es sind ganz viele unterschiedliche Geschichten so. Das ist ja immer, wenn ich was öffentlich zur Verfügung stelle, lesen das Menschen, machen sich Gedanken dazu. Manche finden das toll, manche finden das aber auch furchtbar. So, ne? Also es ist immer was sehr super Mutiges und das ist für mich dann einfach eine Glaubensheld oder eine Glaubensheldin.
Das passt ja ziemlich zu der Faith Power-Devise mit der Selbstermächtigung, das wir
erzählen.
Genau,
ne? Also
einfach da Vorbilder sozusagen.
Genau, also das ist eben
mögliche Vorbilder.
Genau, also das Buch ist natürlich genauso wie auch der Rest, den wir machen, ist auch das Ziel, dass es eben Menschen unterstützen soll, ihre eigene Spiritualität herauszufinden.
Total spannend. Also, wie gesagt, alle Infos dazu in den Shownotes, wenn ihr euch dafür weiter interessiert. Was würdest du sagen, ich habe ja ein bisschen angefangen, mit deiner Geschichte zu Social Media zu fragen, jetzt aktuell in der Gegenwart, wie viel Prozentsatz deiner Arbeit macht Social Media aus und trennst du da eigentlich zwischen privat und beruflich?
Zwischen privat und beruflich? Also ja, da trenne ich zwischen. Manche Sachen, die ich auf Social Media mache, sind beruflich. Das ist alles, was ich unter Faith Power mache. Mhm. Also das ist eben der Instagram-Account, das ist der TikTok-Account, manchmal eben auch Podcasts, aber das ist eher selten. Das ist aber jetzt auch zum Beispiel, wie dass ich jetzt hier bei dir im Podcast bin, das ist für mich auch Social-Media-Arbeit, die unter Faith Power teilt. Ich bin auch immer mal bei Leuten in Podcasts oder stelle das Projekt irgendwie vor. Und dann mache ich aber auch noch Sachen privat. Also das ist das Feministische Andachtskollektiv. Ja. Das ist zum Beispiel auch was ich, dann ist mein Ehrenamt so, ne? Auf meinem Instagram-Account mache ich auch immer mal Sachen. Und das ist nicht beruflich so, sondern beruflich sind eben die Sachen, die ich mit Faith Power mache. Und genau, also es ist 50% ist ja für diese, also für diesen Stellenanteil, mhm, und ich würde sagen, tatsächlich so in Content-Erarbeitung, also dann in Austausch mit anderen. Also ich würde da jetzt auch mit reinzählen, wenn ich halt mit Feature-Gästinnen deren Content erarbeite, so, aber das, was am Ende dann auf den Kanälen leidet, würde ich sagen, sind es um die 30%.
Mhm. Mhm.
Und dann 20% ja, sind dann eben nochmal sowas wie hier jetzt auch, oder dass ich das Projekt irgendwo vorstelle, dass ich andere Gemeinden unterstütze, dass sie ihre Social-Media-Präsenz aufbauen, mhm, können, dass ich eben auch im Bistum in irgendwelchen Gremien mitarbeite oder meine Stelle hängt ja auch an der Abteilung bei uns in der Kirchenverwaltung, mhm, und dass ich da eben auch zu den Dienstsitzungen hinkomme und diese Sachen, ja.
Weil du es gerade so erwähnst, hast du eventuell einen Einblick oder eine Einschätzung davon, wie das in der katholischen Kirchenlandschaft aussieht mit Stellen oder Stellenanteilen in der Social-Media-Arbeit? Weil in der evangelischen Kirche ist das ja immer wieder ein größeres Thema.
Ja.
Wie viel kann man machen, wie viel darf man machen, wie viel wird davon akzeptiert oder gar finanziert? Hier werden Stellen geschaffen, da auf der anderen, ja, Seite gibt es noch große Kämpfe. Wie sieht es denn im Bistum Limburg und vielleicht auch darüber hinaus aus?
Ja, also es ist auch nicht so gut, sagen wir mal so. Also im Bistum Limburg gibt es mich.
Oh, okay.
Und ja, mehr auch nicht. Also das stimmt nicht. Es gibt noch einen anderen, der auch bei uns im Projekt mit dabei ist. Der hat 10% dafür, der bei uns Podcast-Host ist.
Ah ja.
Der ist es aber, ja, genau, der 10% ist halt auch, kann man, ja.
Ja, es ist symbolisch.
Besonders, wenn nicht so viel weggestrichen wird von dem, was man vorher hat, ist es mehr symbolisch. So, mhm, ne? Aber immerhin. Und ja, ansonsten gibt es in manchen Bistümern, also das Bistum Essen stellt sich zum Beispiel gerade auf, dass die ein digitales Pastoralteam machen, wo sie also, ich glaube, insgesamt 1,5 Stellen verteilt auf 3 Personen für pastorale Social-Media-Arbeit, mhm, zur Verfügung stellen wollen, aber die sind noch nicht gestartet. Es gibt noch so ein paar Projekte, es gibt die Netzgemeinde dazwischen, da haben ein paar auch Stellenanteile für, mhm, das ist jetzt nicht Social-Media, sondern so Messenger-Gottesdienste.
Ja, aber ja auch da ein ökumenisches Projekt.
Genau, ist auch ein ökumenisches Projekt. Da gibt es aber auch, ich glaube, insgesamt ist es auch so eine Stelle ungefähr, auf viele unterschiedlichen Personen verteilt. Also viel ist es nicht.
Ja,
ja,
aber
es gibt noch das Bodenpersonal, das ist ja so ein katholisches, ja, Netzwerk. Da gibt es auch ein paar Stellenanteile für Social Media, aber es ist auch nur super wenig wirklich Stellenanteil für Social Media Arbeit. Das ist die Eva Gutschner, die hat auch ein bisschen was dafür, dieses Netzwerk koordiniert ja auch. Die anderen sind auch Ehrenamtliche, die da drin sind. Also viel ist es nicht. Ich glaube, ihr habt ein paar mehr sogar noch als wir.
Ich glaube tatsächlich, ja, wenn das so zusammenzählt, auch, ja, tatsächlich, genau. Aber man kann sagen, es ist sozusagen ein erster Bedarf erkannt, aber das,
ja,
bleibt noch viel
zu tun. Da ist noch Entwicklungspotenzial, sagen wir es mal so.
Ja. Ich würde dich mal provokativ fragen, wie würdest du es eigentlich sehen oder wie würdest du es beurteilen? Ist Social Media für Kirche eher eine Chance oder nicht womöglich sogar ein Muss?
Ist ein Muss.
Ist ein Muss.
Also Social Media, ich würde sagen, das Muss sind digitale Kulturräume,
ja,
weil im Internet entstehen Kulturräume. So TikTok ist ein Kulturraum, es gibt also mehrere Kulturräume, so eine Instagram sind Kulturräume, Messenger sind Kulturräume, so, also es entsteht einfach Kulturräume und ich glaube, dass da, wo Kultur entsteht, Religion auch sein sollte, ja, weil wenn Religion und besonders eben auch eine moderate, progressive Religion da nicht ist, dann ist da nur radikalisierte Religion. Und das will keiner von den Kirchen. Ne?
Ja.
Also niemand,
ja,
möchte das. Aber
ja,
dafür,
nicht nur von den Kirchen.
Ja, niemand möchte das einfach. Ja. Also ich glaube, es schadet auch unserer Gesellschaft. Ich sehe da auch einen Demokratieauftrag drin.
Ja.
Das ist auch sowas, wo ich in meiner Social-Media-Arbeit und auch gerade bei Faithpower, das ist auch so ein Wirkungsziel, was wir gerne erreichen wollen. So, ne? Wir wollen gerne auch dadurch, dass wir diese Haltung auf Religiosität zeigen, wollen wir auch zu einer funktionierenden Demokratie beitragen. Und ich glaube, das tun alle, die auch auf Social Media, im Internet irgendwo so von ihrem Glauben auf eine nicht radikalisierte Art und Weise erzählen.
Ja, ja.
Und deswegen glaube ich, es ist ein Muss für,
ja,
Kirchen.
Ja.
Also wenn sie das aus dem Blick verlieren und da nicht stattfinden, dann geht ein ganz großer Auftrag, den wir als Kirche haben, einfach verloren.
Ja, finde ich gut. Also ich finde es gut, dass du diesen Begriff Kulturräume einbringst. Mhm. Also wenn man quasi Social Media als ein möglicher Kulturraum, das nicht nur direkt um die Plattformen, die jetzt gerade,
ja,
in der,
genau,
Gegenwart,
ja,
existieren geht und,
ja,
die mit Hin- und Rückkanal, aber auch ihren ganzen algorithmischen,
ja,
Vorgaben und in Verdienstmodellen und sowas, ja, speziell aufwarten, sondern dass es generell um die Kulturräume an sich geht.
Ja,
ja, finde ich total plausibel. Dazu passt vielleicht die nächste Frage, die ich dir auch unbedingt noch stellen wollte. Du bist, hast du ja schon erzählt, bei Ruach Jetzt, bei Yeats,
yes,
im Fachkollektiv. Du arbeitest für Faithpower und die Kirche sowieso. Und du bist aktuell zum Beispiel bei sowas wie der Initiative Kreuzpunkt,
ja,
Setzen,
ja,
dabei, die also für eine demokratische,
ja,
Wahl
aufrufen. Das mache ich auch mit
kämpft.
Faithpower. Also das ist auch Teil.
Genau.
Ja.
Auf jeden Fall Ein Netzwerk nach dem anderen. Offenbar ist liegt wichtig. Dir Netzwerken am Herzen. Was ist dir am Netzwerken so wichtig?
Ach, ich glaube, dass in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, Netzwerke die Möglichkeit sind, wie wir uns gemeinsam unterstützen können und gemeinsam auch Gesellschaft und auch Kirche voranbringen und entwickeln können. Also ich glaube, wir leben so in einer Gesellschaft, die ja so eine Kultur, ich nenne das gerne so diesen soziologischen Begriff, die Kultur der Digitalität lebt. Mhm. Also wir leben ja in einer digitalisierten Gesellschaft und da verändert sich ganz viel und nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern auch die Art und Weise, wie wir einfach unser Leben leben. Und ein wichtiger Punkt davon ist, dass Kommunikation eben nicht mehr eindimensional stattfindet, sondern alle Personen senden und alle Personen empfangen. So, ne? Und Netzwerken ist das, was uns da voranbringen kann. Ich glaube, wir können uns als Gesellschaft und als Kirche nur weiterentwickeln. Wir können nur das Reich Gottes bauen, so, wenn wir das gemeinsam tun.
Als Netz.
Ja, als Netzwerk. So, als Personen, die sich gemeinsam unterstützen, die sich miteinander verbinden, die aufeinander aufpassen auch. Mhm. Jetzt, es geht ja auch da nicht immer nur darum, dass man jetzt gemeinsam irgendwie arbeitet, so, sondern es geht ja auch darum, sich gemeinsam zu unterstützen, aufzufangen, zu begleiten, aufeinander aufzupassen, sich auch zu entlasten gegenseitig, um eben auch die Energie und die Freude auch und die Kraft nicht zu verlieren, zu sagen, wir wollen hier daran mitarbeiten, ja, das Reich Gottes aufzubauen. Also einen kleinen Vorausblick aufs Paradies zu geben. Und das ist das, was ich machen möchte. Deswegen bin ich Christin und deswegen arbeite ich auch in der Kirche. Und ich glaube, das geht einfach zusammen besser als alleine.
Denn deswegen ist Netzwerken quasi auch ein Muss.
Ja, genau.
Ja. Schön. Eins, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, ist das feministische Andachtskollektiv. Mhm. Ich finde das so schön. Du hast auf LinkedIn unter deinem Profil stehen, was du alles kannst. Du kannst Social Media und du schreibst auch, du kannst feministisch glauben. Ist das für dich eigentlich eine besondere Art zu glauben oder ist es nicht eher was Selbstverständliches?
Für mich ist es was Selbstverständliches. Ja. Also ich kann Christentum gar nicht anders als emanzipatorisch denken, weil es für mich so im Christentum ja immer um Befreiung geht. Also wenn ich vom Anfang der Bibel bis zum Ende und auch die gesamte Kirchengeschichte anschaue, wenn ich sehe, wo ich glaube, dass Gott was getan hat, wo Gott mit den Menschen, die an ihn glauben, so zusammengearbeitet hat, dann geht es da immer darum, dass Menschen freier werden. Also zur Freiheit hat Christus uns befreit, so, ne?
Ja, ja.
Und das ist für mich das, um was es auch im Feminismus geht. Also sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen frei leben können, sie selbst sein können und immer mehr zu der Person werden können, wie Gott sie gedacht hat.
Ja, frei und selbstbestimmt.
Genau.
Ist ein tatsächlich immer noch progressiver oder liberaler Gedanke, muss man ja leider sagen, auch wenn es das eigentlich nicht sein sollte, sondern selbstverständlich, wie wir gerade gesagt haben. Und du hast ja eben auch schon skizziert, dass vielfach in Social Media einem gar nicht klar ist, wie sehr dort Christentum und Glaube als radikalisierte Form wahrgenommen wird, weil die Leute einfach unglaublich laut sind und scheinbar auch relativ erfolgreich und sehr stark vertreten. Was glaubst du? Ich bin da immer noch ein bisschen auf der Suche nach einer klaren Antwort dafür. Warum hat es progressive Spiritualität und liberale Theologie gerade auf Social Media eigentlich so schwer?
Also erstmal sträube ich mich manchmal so ein bisschen auch so gegen dieses Narrativ zu sagen, ja, die Radikalisierten sind erfolgreich und die Progressiven sind es nicht. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele progressive Christinnen, die sehr viel Reichweite haben und es gibt ganz, ganz viele, die auch Content machen, den auch viele Leute sehen, der gesehen wird, der auch medial aufgenommen wird und so.
Dafür
aber es ist natürlich
auch
so, genau, ja, unter anderem wegen euch auch so, ne? Und das ist ja schon der Fall. Aber es ist natürlich so, dass ganz viel auf Social Media über Algorithmen funktioniert und Algorithmen funktionieren gut, wenn Menschen in einer sehr kurzen Sekunde sehr schnell entweder verstehen, um was es da geht, irritiert sind
oder emotionalisiert
sind, direkt das Gefühl haben, das kann mir eine Lösung für mein Problem geben oder sich super aufregen. So, ne? Das funktioniert auch damit, was viral geht. Und das ist natürlich ein bisschen leichter, wenn man ein klares, also das, was ich mit Radikalisierung meine, ist ja eigentlich ein dualistisches Weltbild.
Ja.
Also davon überzeugt zu sein, es gibt etwas, was ganz richtig und ganz gut ist und etwas, was ganz böse ist und es gibt nichts dazwischen, so, ne?
Ja, keine
Grautöne. Man ist auf der einen oder auf der anderen Seite. Und alles, was du machst, kannst du entweder auf die eine oder auf die andere Seite einordnen. Und das kann man ja auch leicht erklären, so. Und das ist natürlich leichter in einer Algorithmizität darzustellen, als jetzt so eine progressive Weltsicht. So, ne? Das Problem hat ja jetzt nicht nur Religion, sondern auch in Politik ist ja auch genau das Gleiche. So, ne? Progressive Weltsicht, wo man sagt, so ja, aber ganz so einfach ist jetzt irgendwie nicht. Wir müssen es jetzt schon auch nochmal genau anschauen und eine einfache Antwort darauf gibt es jetzt auch nicht. Und jetzt müssen wir irgendwie erst nochmal die Perspektive uns auch anschauen und die auch und die auch und die auch. Und dann können wir irgendwie schauen, ob wir irgendwann vielleicht zu einem Ansatz von einer Antwort kommen, die aber sich auch schon nochmal ändern kann.
Ja.
Und das ist natürlich einfach schwieriger darzustellen. Und ich merke, dass bei mir, ich mache ja auch TikTok so, ne, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, und ich merke das bei mir ganz stark, ich muss da, damit es funktioniert, muss ich auch an so ein paar Stellen, ich meine, ich bin jetzt ja auch Theologin, so, ne, muss ich das auch mal runterstucken und sagen, so, ja. Und man kann das jetzt auch nochmal von anderen Seite betrachten, aber die muss ich da jetzt weglassen.
Ah, okay.
Weil damit der Algorithmus das so aufgreift, und der Algorithmus greift das ja auf, weil Leute sich das dann anschauen, so, ne, der macht ja nicht einfach, was er will, sondern der möchte ja einfach nur, dass Leute möglichst lange auf der Plattform bleiben.
Ja.
Und das macht er, wenn halt Leute sich das Video lange anschauen.
Genau.
Und die machen das, wenn sie das schnell verstehen oder sie schnell anspricht. Und dafür muss man halt elementarisieren. So,
ja,
das, was
ja.
wir eigentlich immer sagen, was man in der Grundschule muss, muss man halt auf TikTok. So,
ja, verstehe
ne?
ich. Ja, ja.
Und es darf natürlich trotzdem nicht falsch sein, was man da sagt. So, ne? Es muss trotzdem auch wissenschaftlich basiert sein. Es darf eben trotzdem nicht selbst in diesen Dualismus reinfallen,
ja.
was schnell mal passieren kann.
Ja,
so,
ja.
da bin ich auch überhaupt nicht gefeilt worden. Es gibt auch bei mir Videos, wo, wenn ich mir die jetzt anschaue, denke, ah, Lisa, ein bisschen auch in die Dualismusfalle selbst reingetappt.
Ja, verstehe.
Das passiert leider. Aber wenn ich sage, ich möchte das Algorithmusspiel mitspielen, dann muss ich es halt auch machen.
Ja.
Also, und
aber das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn dir das gelingt, zu elementarisieren und in gewisser Weise Leute abzuholen, dann kannst du auch andere Regeln, die mal früher aufgestellt wurden, ein bisschen außer Acht lassen. Also du kannst dir durchaus zum Beispiel Zeit nehmen, um was zu erklären, wenn es funktioniert.
Ja.
Ne? Es muss nicht super kurz und super schnell sein.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, das ist die Frage, was man als kurz beschreibt. So, ne? Also es gäbe jetzt sehr viele Leute, die sagen, oh, 4-Minuten-Video ist ja schon auch noch sehr kurz. Aber für TikTok ist es natürlich nicht kurz.
Endlos
so,
lang,
ne?
genau. Ja.
Aber das funktioniert, die Leute schauen sich das an. Also du musst natürlich auch schnell sprechen, klar, damit es nicht langweilig wird. Ich kann zum Glück schnell sprechen. Und dann schauen die Leute sich das an. Die schauen sich auch 5-Minuten-Videos an, wo ich wissenschaftlich exegetisch erkläre, was das jetzt eigentlich mit dem Teufel biblisch wirklich so auf sich hat, wenn man sich das mal wissenschaftlich anschaut und wo der eigentlich vorkommt und wo nicht. Und so, die Leute schauen sich das bis zum Ende an. Die finden es gut.
Ja, cool.
Also manche finden es auch furchtbar, aber es wird sich angeschaut. So, ne? Es kriegt Aufmerksamkeit. Und das geht, es ist möglich so. Man muss sich das trauen, man muss ein bisschen was von seinen eigenen, ich möchte irgendwie immer jede Position genug Raum geben, muss man ein bisschen runterschlucken und sagen so, aber es muss jetzt halt irgendwie in das TikTok-Format sein. Und ich glaube, uns als TheologInnen hilft wirklich dieser Begriff Elementarisierung, weil in der Grundschule machen wir das auch und das geht auch und das geht auch auf TikTok.
Mhm. Okay, um diese Podcast-Folge jetzt allerdings nicht endlos in die Länge zu ziehen, muss ich ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, obwohl ich mir noch echt eine ganze Reihe Fragen aufgeschrieben habe. Ich finde es total spannend, aber die schlucke ich jetzt runter für ein vielleicht nächstes Mal. Ich wollte dich so ein bisschen in Richtung Zukunft oder als Ausblick fragen. Was glaubst du, wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, welche Aufgaben und welche Chancen siehst du so generell für digitale Glaubenskommunikation? Oder wo liegen vielleicht auch Grenzen? Also welche Glaubenspraxis ist dir zum Beispiel im Analogen einfach wichtig, dass, wo du sagst, die kann im Digitalen vielleicht für dich persönlich gar nicht so gut stattfinden? Aber in welche Richtung wird's oder könnte es gehen aus deiner Sicht?
Also für mich ist eigentlich das Wichtigste in dieser ganzen Frage immer, digital und analog nicht gegeneinander auszuspielen, sondern einfach zu sagen, es sind beides einfach Teile der gleichen Wirklichkeit, so, ne? Also es ist auch nicht digital und real, sondern es ist digital und analog und beides ist real. Und ich glaube, ich habe da gar nicht so jetzt die eine Sache, die ich da jetzt sagen könnte, sondern, also natürlich gibt es Sachen, die also mir jetzt in analog besser tun. Ich meine, ich bin ja Katholikin, das heißt, Sakramente spielen einfach in meinem Glaubensleben auch eine wichtige Rolle.
Ja, ja, ja.
Und es gibt natürlich auch Formatideen für sowas wie ein digitales Abendmahl.
Ja.
Das finde ich auch ganz schön, aber ganz das, was mir das Analoge gibt, gibt mir das nicht.
Mhm.
Und ich meine, ich mag auch am Katholizismus das vieles, was sowas Sinnliches hat auch und so und sowas Körperbezogenes. Manchmal auch kommt für mich das halt, wenn man sich analog trifft, einfach besser rüber.
Ja.
Aber es ist ja auch überhaupt nicht das Ziel von digitaler Kirche, analoge Kirche abzulösen. Oder sowas.
Nee.
Also sondern es geht ja einfach darum zu schauen.
Es wird einen digitalen Weihrauch geben zum Beispiel.
Ja, genau. Aber das ist, muss es ja auch nicht
ja.
so. Es geht ja. Also vielleicht gibt es auch irgendwann mal, keine Ahnung, was die nächsten Smartphones alles so können. Ich will das gar nicht sagen, ob das nicht vielleicht das irgendwann mal gibt. Aber es ist ja auch egal. So. Es geht einfach, glaube ich, nur darum zu sagen, es gibt halt einfach das, was ich eben schon gesagt habe, unterschiedliche Kulturräume und auf allen sollte Religion stattfinden.
Ja.
Und manche davon sind digital, manche sind analog und alle müssen dann auch nach den jeweiligen Spielregeln dieser Kulturräume dann eben bespielt werden und nicht nach denen der anderen.
Ja. Und was glaubst du, kann das zu aufgeweichten Grenzen führen oder zu Entwicklungen, die jetzt vielleicht noch gar nicht absehbar sind? Keine Ahnung, Aufhebung von pastoralen Grenzen zum Beispiel, dass andere Formen von Gemeinde denkbar sind oder sowas?
Ja, ich hoffe. Also ich glaube, dass die Territorialgemeinde nicht der Erkenntnis letzter Schluss ist.
Mhm.
Also eine Sache, die wir ja auch über diese Kultur der Digitalität lernen, die ich eben schon mal erwähnt habe, ist ja, dass sich Menschen über Themen zusammenfinden, so wie das Feministische Andersskollektiv zum Beispiel auch oder Facepower auch. Und so Menschen finden sich über gemeinsame Themen zusammen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir auch als Kirchen so in Zukunft hin sollten, dass wir ja nicht irgendwie davon ausgehen, dass nur weil Leute irgendwie zufällig im gleichen Stadtviertel leben oder ist jetzt bei uns in der katholischen Kirche, sind es ja in den gleichen 5 Stadtvierteln leben, so, dass die jetzt irgendwie die perfekte Gemeinde sind, sondern dass es eher so darum gehen kann zu sagen, okay, was gibt es für unterschiedliche Themen, die hier gerade irgendwie und sich dann darüber in Gemeinden zusammenzufinden. Ja. Und das kann digital sein, das kann analog sein, das kann beides sein. Aber ich glaube, dass wir mit die Territorialgemeinde noch so ein bisschen weiterfahren können. Aber es wäre, glaube ich, besser, wenn wir jetzt uns schon mal überlegen könnten, wie wir es vielleicht anders aussehen könnte.
Was dann noch geht. Ja. Liebe Lisa, jetzt kommen noch 2 Standardfragen.
Okay.
Die kriegen alle Menschen gestellt, die bei uns im Podcast zu Gast sind. Die darfst du jetzt frei beantworten. Die eine ist der Hashtag digitale Kirche oder digitale Kirche überhaupt. Da gibt es so viele verschiedene Vorstellungen, die Ideen zu. Was bedeutet das einfach für dich, ganz persönlich?
Es bedeutet einfach eigentlich nur für mich, dass Menschen sagen, sie wollen gerne ihren Glauben überall da leben, wo sie sind.
Mhm. 2. Standardfrage, noch was ganz Persönliches. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, eine Bühne dir auszusuchen und ein Thema und ein Publikum. Also 3 Dinge, die du frei wählen dürftest. Worüber wolltest du schon immer mal oder würdest du total gerne mal an welchem Ort zu welchen Leuten sprechen?
Ich habe den Podcast natürlich schon ein paar Mal gehört. Ich hätte mir auch schon eher eine Antwort darauf überlegen können. Habe ich natürlich nicht. Ich finde es trotzdem eine ganz coole Frage. Ich glaube, wenn ich mir jetzt, wahrscheinlich würde ich morgen wieder was anderes sagen. Ja, aber was ich cool fände, wäre so vielleicht irgendwie einen Workshop oder sowas zu halten zum Thema, was kann Religion von Popkultur lernen? Und das am liebsten vor anderen Leuten, die auch Popkultur interessiert sind. Und dann auch gemeinsam nochmal daran vielleicht zu arbeiten. So, also dass ich meine Thesen vorstelle und dann aber von den anderen, die vielleicht was mit Religion zu tun haben, aber erstmal auf jeden Fall was mit Popkultur zu tun haben, wir dann gemeinsam daran arbeiten können.
Wie cool. Also da sitzt jetzt jemandem gegenüber, der sofort kommen
würde. Sehr gut.
Das wäre schon mal genau einstecken fährt. Toll. Sehr schön. Liebe Lisa, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Und ihr da draußen, auch euch, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zu dieser Episode, wie schon mehrfach erwähnt, findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, egal was, dann schreibt uns bitte jederzeit eine DM auf unserem Insta-Kanal yeet_netzwerk oder einfach über die Website www.yeet.de. Da gibt es ein Formular und auch alle möglichen Infos zum Yeet-Netzwerk natürlich, unseren fabelhaften Newsletter und natürlich auch alle anderen Podcast-Folgen. Aber den Podcast habt ihr ja wahrscheinlich ohnehin schon längst abonniert. Falls ja, habt ihr euch übrigens schon mal überlegt, uns auf Spotify eine nice Bewertung zu geben? Das wäre ja auch nicht schlecht. Wir würden uns freuen. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass du da warst, Lisa.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao, ciao.